Es braucht in Leipzig ein Einheits- und Freiheitsdenkmal, weil ein entscheidender Anteil der Energie der friedlichen Revolution hier aus der Stadt kam. Und stellvertretend für all die anderen Orte, die ihre Energie genauso dazugegeben haben, ist dazu Leipzig besonders repräsentativ. Ich bin Michael Greschak. Ich bin Künstler und Architekt, Gestalter im weitesten Sinne, und ich gestalte Räume, Prozesse, Objekte, Dinge und anderes.
Ich glaube, jetzt nach ungefähr 30 Jahren ist die Zeit gekommen, nochmal differenziert auf die Prozesse zu gucken. Und wir merken jetzt schon in unserem Entwurfsprozess, aber auch in der Reflexion jetzt auf den Preis, dass es notwendig ist, nochmal einen Ort der Erinnerung, aber auch der reflexiven Auseinandersetzung und auch für die Zuversicht, für die Zukunft zu schaffen. Also diesen Optimismus, diese Offenheit, dieses Freiheitsgefühl nochmal sich zurückzuholen und in die jetzige neue Zeit, wo man es sehr braucht, zu holen. Mein Name ist Bea Meyer. Ich mache Konzeptkunst als freie bildende Künstlerin. Das heißt, ich produziere Kunst, stelle die aus, verkaufe die.
Weil Fragen der Freiheit insbesondere sich immer wieder stellen, jeden Tag aufs Neue. Und das einfach ein Thema sein sollte, was uns permanent beschäftigt. Vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Und deshalb braucht so ein Denkmal, was einem immer mal wieder begegnet und Fragen stellt oder zumindest darüber nachdenken lässt. Ich bin Dirk Lemme und ich bin Architekt von Beruf.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Herzlich willkommen hier in Leipzig. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Herzlich willkommen, unsere Gäste. Wir sind heute auf unserer Ostreise, auf unserer letzten Station. Wir waren live in Stendal, Rostock, Greifswald, Nordhausen und in Cottbus, in allen 5 ostdeutschen Bundesländern. Und heute sind wir hier in Sachsen, hier auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Mitten in der Stadt, direkt neben dem Innenstadtring, wir kennen ihn alle, wo am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen demonstriert haben. Warum wir genau hier sind, das klären wir heute unter anderem.
Und unsere Gäste dafür sind die Künstlerin Bea Meyer, sitzt in der Mitte heute. Der Architekt Dirk Lemme sitzt direkt neben Björn, auf der anderen Seite von mir. Und Michael Greschak, der Kunst und Architektur verbindet. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid, Zeit für uns habt, für unser Gespräch. Denn heute geht es um das Freiheits- und Einheitsdenkmal hier in Leipzig. Und die drei, die haben es gemeinsam mit anderen entworfen. Und zu diesem Abend würden wir auch Sie begrüßen, liebes Publikum. Schön, dass Sie da sind.
Wir hier auf der Bühne haben uns übrigens darauf geeinigt, uns mit Du anzusprechen. Nicht, dass Sie sich wundern. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auch gern mit Ihnen, liebes Publikum, ins Gespräch kommen wollen würden. Also, wenn es Fragen gibt, wenn es Anmerkungen gibt, melden Sie sich kurz. Wir kommen dann zu Ihnen mit dem Mikrofon, weil wir nehmen das dann auch auf. Besprechen wir das hier vorne.
Ich würde uns noch ganz kurz vorstellen. Wir sind Björn Menzel, ich bin Pierre Gemlich. Wir sind beide freie Journalisten und arbeiten unter anderem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir machen verschiedene Podcast-Projekte, unter anderem dieses. Wir sind beide im Osten geboren und aufgewachsen und haben den Mauerfall also erlebt als Kinder. Und ja, die Wiedervereinigung, die haben wir auch erlebt, als aufregende Zeit. Und wir haben uns, und das soll so ein bisschen über diesem Abend stehen, über diesem Gespräch, wir fragen uns so ein bisschen, wie kann man alles das, diesen Mauerfall, diese Sachen, die da passiert sind, diese Wiedervereinigung, wie kann man das alles in ein Denkmal packen und wie kann ein Denkmal aussehen, das an all das erinnern soll? Also Einheit und Freiheit soll er heißen, Freiheit und Einheitsdenkmal. Und genau darüber sprechen wir heute Abend mit den Macherinnen und Machern.
Und wie das Denkmal in Zukunft aussehen soll, sehen wir gerade im Grunde auf dem Bild hinter uns. Das ist ein Entwurf von unter anderem den drei Personen, die hier heute neben uns sitzen. Und wir würden gerne damit starten. Erzählt doch mal, was wir hier eigentlich sehen.
Weil es ist ja ein Podcast.
Dann beginne ich einfach mal. Wir sehen Banner, Fahnen, Transparente. Also der Titel ist im Prinzip auch so ein bisschen sprechend. Also man merkt vielleicht, das ist so rhythmisch wie Titel, Thesen, Temperamente. Also wir haben seinerzeit durchaus lange überlegt, wie wir das nennen. Aber wir sehen in einem Park, der hier auf dem Leuschner Platz, der ja gerade noch asphaltiert ist, durchweg, in einem Park verstreute, transparente Banner, Fahnen, die im Prinzip in einer ganz unterschiedlichen Konstellation dastehen. Also an einer Stelle ein bisschen geballt und komprimiert, an anderer Stelle später dann vereinzelt. Und diese Bannerfahnen und Transparente sind komplett weiß. Und vielleicht ein wichtiger Punkt noch, sie sind alle unterschiedlich, also keins gleich dem anderen.
Ich würde gerne noch ergänzen, hier vorne zum Beispiel bei den Kindern sieht man so einen Schriftzug, ist sehr blass, aber können Sie sich vielleicht trotzdem vorstellen, wir flankieren die Bannerfahnen-Transparente noch mit wichtigen Daten oder einer Auswahl von wichtigen Daten in dem Prozess zur Friedlichen Revolution. Wir fangen da 1965 an, das sind natürlich, kann nur eine Auswahl sein von Daten, aber uns war es wichtig auch zu zeigen, dass das nicht so ein plötzliches Erlebnis oder Ereignis war, sondern da gab es einen Prozess, dass sich das dahin entwickelt hat, und gewisse Meilensteine haben wir in Ziffernzügen, dann lassen wir in den Boten ein. Und die sind im Prinzip auch verstreut, wie diese Bannerfahnen-Transparente. Vielleicht noch zu der Streuung. Also wir arbeiten mit den zwei Anordnungsformen Streuung und Verdichtung. Und Streuung haben wir künstlerisch hergeleitet. Also das ist sozusagen keine Anordnung, die irgendwas folgt, topografisch oder so, sondern das ist sozusagen wie so ein Wurf. Der reagiert schon auf den Park und auf die Gegebenheiten, die auch noch nicht so ganz konkret sind. Aber uns ging es darum, abzubilden, dass ja auch ein Prozess von Einzelnen vielleicht erst kleinen Schritten war, die dann zu Gruppenbildungen führten oder zu größeren Ereignissen und am Schluss dann auch einen Umbruch gebracht haben. Und das stellen wir eben mit dieser Anordnung dar von Streuung und Verdichtung, also vereinzelten Sachen und dann geballten Sachen.
Kurze Nachfrage, du hast ein Datum genannt, 1965, mit dem konnte ich nicht so richtig was anfangen.
Ja, wir haben uns natürlich auch viel beschäftigt mit zum Beispiel dem Leuschnerplatz. Also gab es ja auch einen Prozess, warum das hier herkommt, das Denkmal. Gab es einen demokratischen Prozess, Bürgerbefragung und so. Der Leuschnerplatz ist dann herauskristallisiert worden als der Standort. Und auf dem Leuschnerplatz gab es die Beat-Demo 1965. Und das fanden wir zum Beispiel auch ein wichtiges Ereignis, was vielleicht manche gar nicht wissen, aber was ja irgendwie auch toll ist, dass genau hier auch schon so eine erste Art von Widerstand, oder was heißt erste, aber eine bestimmte Form von Widerstand stattgefunden hat.
Was ich noch sehe und was ich zurzeit ja auf dem Platz, wo wir uns gerade befinden, überhaupt nicht sehe, sind zum Beispiel Bäume, Pflanzen, Wege. Das gibt's ja alles noch gar nicht.
Also für den Wettbewerb war die Voraussetzung, dass das Denkmal in einer Platzgestaltung stattfindet. Diese Platzgestaltung war Resultat eines städtebaulichen Wettbewerbs, der zuvor ausgelobt und entschieden wurde und der quasi durch den Wettbewerbsentwurf nicht in Frage zu stellen war. Es gab dort eine Wiese der Friedlichen Revolution, die so als Standort vorgesehen war, und an die konnte man sich halten. Es gab aber auch einen weiteren Bereich, den man hat nutzen können, und wir haben den quasi für unseren Entwurf voll ausgenutzt. Zu dem Park muss man sagen, das ist eine neue Idee von städtischem Park. Der ist sehr grün, er versucht Materialien zu recyceln, er versucht Artenvielfalt zu erhalten und wieder zu verorten. Es gibt Senken mit Retentionsflächen, ne, zum Thema Schwammstadt. Dort sind viele neue Ideen, die jetzt in Städten dringend gebraucht werden, versucht umzusetzen. Und wir haben mit unserem Entwurf diesen Park gut gefunden und akzeptiert und damit in der Weiterarbeit daran angeknüpft.
Jetzt habt ihr schon das Wort Wettbewerb mitgenommen. Ihr habt ja in dem Wettbewerb gewonnen, das ist der Siegerentwurf. Erzählt doch mal ein bisschen über euch, warum habt ihr euch genau an diesem Wettbewerb beteiligt? Was hat euch da interessiert.
Wir teilen uns Räume in der Südvorstadt. Also wir sitzen im Prinzip in einem gemeinsamen Atelier. Unser Architekturbüro, Zieler nennt sich das, Bea und Micha als Künstler haben da ihre Ateliers. Und wir begegnen uns im Prinzip täglich auf dem Flur und haben Gespräche. Und wir als Architekturbüro nehmen regelmäßig an Architekturwettbewerben teil. Also das bedeutet, dass wir die entsprechenden Auslobungen sichten, um uns bei dem einen oder anderen zu bewerben. Und in diesem Prozess ist uns auch dieser Wettbewerb begegnet. Und wir waren sofort Feuer und Flamme aus zwei Gründen. Einerseits, weil das Thema, was behandelt wird, eben genau ein Thema auf unserem Atelierflur ist, was wir seit Jahren besprechen, gemeinsam, was diverse biografische Gründe hat, auf die wir vielleicht dann später noch zu sprechen kommen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es direkt vor unserer Haustür ist. Also wir sitzen, wie gesagt, in der Südvorstadt. Wenn wir in die Innenstadt wollen, kreuzen wir diesen Platz. Wir sind täglich oder mehrmals die Woche hier vor Ort und waren extrem herausgefordert, an diesem Stück unserer Stadt oder auf diesem Platz unserer Stadt einfach einen Beitrag zu liefern. Also und wir hatten es gar nicht im Hinterkopf, dass wir jetzt teilnehmen und diesen Wettbewerb gewinnen, überhaupt nicht. Also damit haben wir auch in keinster Weise gerechnet. Aber wir hatten einfach das Bedürfnis, ein Statement zu geben oder unsere Sicht der Dinge zu erarbeiten gemeinsam.
Ich würde gerne noch was zu sagen, weil das passiert sehr selten, dass man einen Entwurf machen kann, quasi vor der Haustür. Also erstmal die Komponente, es ist quasi was für unsere Stadt. Also wir leben ja selber hier und da ist ein guter Anspruch gesetzt, weil man sich selber damit auch immer wieder konfrontiert sieht mit dem, was man da hinsetzt. Und gleichzeitig ist es unheimlich toll, wenn man da immer wieder hingehen kann. Ne? Also sonst arbeitet man eher mit Modellen oder mit Fotos oder bestenfalls fährt man, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, auch mal vor Ort und schaut sich die Lage an, aber man hat nie die Gelegenheit, dann irgendwie 10-mal, 20-mal, 50-mal immer wieder hinzugehen, sich hinzustellen, Blickachsen wahrzunehmen, die Atmosphäre so richtig zu verschiedenen Tageszeiten und Jahreszeiten aufzunehmen. Also ich fand es schon auch ein sehr großes Glück, so arbeiten zu können.
Ich hatte keine Lust auf den Wettbewerb.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Und zwar, es gab ja schon einen Vorgängerwettbewerb und ich mache seit 30 Jahren Kunst im öffentlichen Raum. Und das ist ein kleines Minenfeld, das weiß jeder. Und deshalb hatte ich proaktiv diesen Wettbewerb nicht weiterverfolgt. Aber als Dirk kam und sagte, du, das sind die Themen, über die wir eh immer reden. Und ich selber eine deutsch-deutsche Geschichte in mir vereine, die Generation vorher und die Generation quasi nach mir, meine Kinder, dachte ich, vielleicht ist es jetzt mal Zeit, mit Abstand sich so einem Thema zu widmen. Und das bereue ich nicht. Und das war sehr erhellend.
Ich würde den Faden gleich mal aufnehmen wollen, wenn du schon mit deiner Biografie anfängst. Dirk hat es auch schon angesprochen. Was ist deine Biografie und in welcher Form ist sie in das Ganze mit eingeflossen, in diesem Prozess dann?
Die erste Frage ist ja, bist du aus dem Osten oder bist du aus dem Westen? Wenn ich die beantworten müsste, würde ich sagen, ich bin aus Deutschland, weil mein Vater kommt aus dem Westen, meine Mutter aus dem Osten. Und als die Mauer fiel, saß ich in Brasilien weinend vorm Fernseher und habe die Bilder aus Deutschland gesehen. Insofern ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten. Und ich glaube auch heute im Nachgang, wenn wir jetzt auf Menschen treffen, die erzählen uns, ich weiche jetzt ein bisschen ab, weil diese Frage ist immer so mit, ja, okay, dann ist ja alles klar. Die ist nämlich nicht so einfach zu beantworten, weil es die unterschiedlichsten Biografien gibt, Familien, die geteilt wurden, Menschen, die 2 Monate vorher ausgereist sind oder ein halbes Jahr, die sozusagen dann im Westen waren. Und die Frage kann man gerne stellen, aber die Interpretation, die danach folgt, da muss man, glaube ich, heutzutage mit viel Gefühl gucken, wie man damit dann umgeht.
Also ich finde auch, so ein differenzierter Blick ist angebracht und trotzdem habe ich gerade draußen auf den Infotafeln wieder fröhlich festgestellt, wir sind paritätisch in dem Entwurfskollektiv. drei Menschen, die im Westen geboren sind, drei Menschen, die im Osten geboren sind. Das ist schon lustig, also oder ein toller Zufall.
Jetzt habt ihr es schon angesprochen. Also es gibt weiße Banner, Fahnen, Transparente, es gibt sehr viel Offenheit, es wirkt sehr offen. Warum sieht der Entwurf aus, wie er aussieht? Es sind Teilbiografien eingeflossen, Fragezeichen, und was vielleicht noch?
Man müsste vielleicht an der Stelle etwas weiter ausholen oder vielleicht noch erklärend hinzufügen. Wir sind nur drei von denen, die das entworfen haben. Wir sind insgesamt zu sechst. Künstlerinnen und Künstler und vier Architekten. Und nachdem wir beschlossen haben, uns zu beteiligen, uns beworben haben, dann auch ausgewählt wurden, an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, haben wir so ein Ritual initiiert. Wir haben uns einmal die Woche getroffen am gemeinsamen Tisch und haben eigentlich im Frühsommer letzten Jahres immer nur gesprochen. Also wir haben uns gegenseitig unsere Biografien nochmal erzählt, beziehungsweise wir sind mit der Frage eingestiegen, wo waren wir eigentlich 89, in welcher Situation befanden wir uns? Einer von uns war zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Also wir wirken jetzt hier so ein bisschen homogen in unserer Generation, aber wir haben auch noch eben Jüngere dabei. Und es war in jeder Form sehr erhellend für alle Beteiligten, die jeweils individuelle Sicht auf die damaligen Ereignisse kennenzulernen oder vielleicht auch für sich selbst nochmal zu formulieren. Und in Summe sind wir dann eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen, dass es für uns alle ein glücklicher Moment der deutschen Geschichte ist oder auch ein glücklicher Moment in unseren individuellen Biografien. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Also wir hatten das dringende Bedürfnis, ein heiteres Denkmal zu schaffen oder diesem glücklichen Moment einen formalen Ausdruck zu geben. Das stand eigentlich ganz am Anfang. Also es gab diesen Park, es gab den glücklichen Moment und wir dachten, wir möchten irgendwas schaffen in diesem Park, der an sich ja schon lebensbejahend ist, was dieses Glück von damals, was wir gespürt haben, abbilden kann. Und im nächsten Schritt ging es natürlich dann darum, wie kann sowas aussehen? Also wie kann so ein Denkmal aussehen? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir unser Denkmal verstreuen. Also wir haben es auch dezentrales Denkmal genannt. Also wir wollten unbedingt weg von diesem Monolith. Also Denkmäler stehen ja in unserer Geschichte oft für dramatische Ereignisse, für eher nicht so schöne Ereignisse, für Katastrophen, für Opfer, für Schlachten. Aber es gibt eigentlich ganz wenig Denkmäler für freudige Ereignisse. Und wir waren sofort der Meinung, wir können das nicht komprimieren an einem Ort. Wir können das nicht auf der vorgesehenen Wiese der friedlichen Revolution konzentrieren. Wir wollen einfach den ganzen Park einnehmen. Und im nächsten Schritt haben wir lange nach einem Symbol gesucht oder nach einem symbolischen Ausdruck für dieses Gefühl, was wir darstellen wollen. Und damit ich jetzt nicht zu lange monologisiere, gebe ich vielleicht einfach mal weiter.
Ja, vielleicht muss man noch zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, von wem, für wen ist dieses Denkmal? Es ist ein nationales Denkmal quasi, was an die friedliche Revolution erinnern soll. Wettbewerbsaufgabe war aber auch, dass die Themen Freiheit und Einheit in der Zukunft mit einfließen. Es ist kein geschichtliches Denkmal, sondern es ist etwas, wenn wir alle, die wir jetzt hier zuhören, in 30 Jahren nicht mehr da sind, was dann quasi auch noch eine Wirkung im besten Falle hat. Das war uns sehr wichtig. Und von wem, für wen? Es ist ein gesamtdeutsches Denkmal. Wir haben es auch fast europäisch gesehen. Die deutsche Geschichte spielt ja auch eine Rolle in unserer Nachbarschaft. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt musst du
weiter. Vielleicht darf ich noch mal einhaken an der Stelle, bevor wir weiter zu dem Prozess kommen. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Die Frage, ihr wolltet diesen fröhlichen Moment darstellen. Aber es gibt ja auch Menschen, die gerade in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, die Wiedervereinigung nicht als fröhlich empfunden haben, sondern die darunter gelitten haben. Biografien sind zerbrochen. Ja, Menschen haben ihre Arbeit verloren, vor allem hier in Ostdeutschland. Findet sich das auch im Denkmal wieder?
Wir haben natürlich über verschiedene Facetten gesprochen. Mir fällt dabei auch der Begriff Mut ganz unbedingt ein. Ne? Also es geht nicht nur um Erinnerungen, es geht um die verschiedenen Biografien. Und das alles zu subsumieren ist natürlich auch nicht einfach, auch noch mit dieser großen Überschrift Freiheit und Einheit. Da würde ich gerne loswerden, dass wir auch festgestellt haben, das ist ein Prozess. Ne? Also wir können da jetzt irgendwie nicht so einen Haken dahinter machen, sondern wir haben eben festgestellt, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Einheit reden, und das erfordert auch weiterhin Gespräch dazu. Und wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass gerade der Mut und die Offenheit und der Respekt und eben auch vor allen Dingen dieses Moment, die Haltung zu zeigen, die Meinung zu äußern, dass das ganz wichtige Fähigkeiten und Voraussetzungen sind, um in dem demokratischen Prozess auch weitergehen zu können. Und man kann schlecht alles einfangen, aber wir haben uns schon wirklich sehr gekümmert, auch breit zu schauen. Ich meine, es ist in den letzten Jahren auch wirklich viel Literatur erschienen, viele Podcasts. Also man kann sich informieren, ne? Und das ist auch vielleicht so ein guter Dreh, jetzt dahin zu kommen, warum sind die weiß, ne? Weil wir sind dagegen, das sozusagen festsetzen zu wollen mit, es steht für gescheiterte Biografien oder es steht für genau das, für den Herbst 89 oder so. Uns ist die Offenheit ganz wichtig, also diese Projektionsfläche, das unbeschriebene Blatt, und weiß natürlich auch für eine friedliche Gesinnung.
Kommen wir da nochmal genauer zu, wenn es okay ist?
Ich würde aber gerne wissen wollen, wir sind ja irgendwann bei der Frage bei den Bannern mal gestartet. Und jetzt wird ein sehr langen Prozess beschrieben. Aber warum sind es am Ende die Bannerfahnen transparenter geworden? Nochmal ganz kurz in meiner Erinnerung, 9. Oktober zum Beispiel in Leipzig, diese große Demo, da gab es ja gar keine Banner oder eine oder zwei, weil die Leute sich nicht das getraut haben.
Sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Also vielleicht auf der Suche nach dem Symbol oder nach der Abbildung dieses Gefühls, was wir gemeinsam gespürt haben oder entwickelt haben im Zusammenhang mit den Ereignissen, war doch ein Begriff ganz wichtig für uns, der Selbstermächtigung. Also vielleicht, um dann ganz kurz doch biografisch zu werden, ich war zum Beispiel 16 Jahre alt in Karl-Marx-Stadt. Also ich bin heute noch glücklich darüber, in welchem Alter mich diese Ereignisse getroffen haben, weil das gehörte sicherlich zu den schönsten Tagen in meinem Leben. Also diese Erkenntnis, dass so eine bleierne Gesellschaft, also die wir als junge Leute als wahnsinnig bleiern wahrgenommen haben. Ne? Wir waren an Popkultur interessiert, wir waren am Westen interessiert, wir sind irgendwie ganz schlecht an die Sachen gekommen, die uns wirklich interessiert haben. Und dieses Gefühl, dass das von heute auf morgen vorbei ist und in sich zusammenfällt, das ist schon aus heutiger Sicht noch unbeschreiblich. Und auch zu spüren, wie es allen um uns herum ähnlich ging, dass es diesen Moment der Selbstermächtigung gab, dass plötzlich alle wie aus so einem Schlaf aufgewacht sind und gespürt haben, mein Gott, hier geht ja irgendwas. Also hier ist ja ganz viel möglich. Und seinerzeit gab es ja auch so eine wahnsinnige Euphorie und so einen Optimismus. Ne? Und wenn man sagt, wenn es darum geht, die Biografien, die dann danach in die unterschiedlichsten Richtungen abgebogen sind, dann ist das natürlich die Verkettung der Ereignisse, die sich dann angeschlossen haben. Aber dieser Moment der Befreiung und der Freiheitssehnsucht, die sich da Bahn brach, das ist irgendwas, wo wir der Meinung sind, was wir uns einfach immer wieder vergegenwärtigen müssen. Und das gerade in den Diskussionen, die wir jetzt führen und in dieser ganzen, vor allen Dingen auch negativen Sicht auf die Welt, dass es das auch immer wieder braucht, an diesen Moment genau zu erinnern. Und das ist halt vielleicht so ein bisschen ein Grund, dass wir das bei diesem Denkmal gern so ein bisschen mehr in den Vordergrund schieben wollen.
Aber warum gelingt das mit weißen Bannern, Fahnen, Transparenten?
Weil für uns das Transparent im Prinzip der Archetyp oder der Urtyp der freien Meinungsäußerung ist oder auch der mutigen Meinungsäußerung. Also gerade aus heutiger Sicht, wo alle ihre Meinung irgendwie unter Decknamen im Internet äußern, ist das sich rauszustellen, auf die Straße transparent hochzuhalten und allen die eigene Meinung ins Gesicht zu halten und das möglich zu machen, das stellt für uns den größten Grad der möglichen Freiheit dar.
Ja, wir haben uns mit verschiedenen Formen der Protestkultur auseinandergesetzt. Es gab schon Banner früh, aber die hat natürlich die Stasi auch gleich einkassiert. Wir kennen die Bilder, ne? Also die Versuche, etwas in öffentlich kundzutun, die gab es. Für uns ist, wie Dirk schon sagte, das aus dieser Zeit quasi das Symbol schlechthin, weil es ja dann in der weiteren Folge auch dazu geführt hat, dass Menschen ihre Meinung kundgetan haben und wer sich damit beschäftigt, auch sehr divers. Es gab ja eine große Bandbreite an Forderungen von, wenn der Westen nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihm, bis hin zu Nazis raus, bis hin zu ökologischen Themen. Das ist so vielfältig, dass da in Zukunft sicher noch viel Arbeit von Historikern reinfließen wird, um das wirklich allumfassend zu behellen. Aber heutzutage gibt es das Internet mit diesen Protestkulturen. Wir haben auf unserem Wettbewerbsplan die A4-Revolution in China thematisiert, wo die Menschen einfach nur ein weißes Blatt hochgehalten haben. Das hat uns natürlich auch beschäftigt und das steckt da eigentlich auch mit drin. Ich halte ein weißes Blatt Papier hoch aus Protest. Im Iran wurde ein Mensch, der im Internet nur einen Punkt gepostet hat, ins Gefängnis gesteckt, weil das schon eine Form des Protestes war.
Kann das auch die Verbindung sein zwischen Freiheitsdenkmal und Einheitsdenkmal? Das ist ja eigentlich eine irre Bandbreite, die erstmal mit einem Denkmal abgegolten werden soll.
Ja, Freiheit hat ja viele Facetten. Wir haben immer der Befreiung von als Freiheit gesprochen, aber dazu gehört ja auch die Schwierigkeit, die ich so wahrnehme von vielen Menschen, die Freiheit zu heutzutage zu etwas zu nutzen. Und also ich bin heute von Dingen befreit und muss mir aber überlegen, was ich damit mache. Und das wird ein Riesenthema. Deshalb ist auch quasi dieses Weiß stellvertretend, diese Diskussion müssen wir führen. Genauso gut zum Thema Einheit. Einheit haben wir jetzt nicht mit Gleichheit verwechselt. Das heißt nicht, dass wir alle dasselbe denken müssen oder uns politisch über irgendwas einig sein müssen. Ganz im Gegenteil. Die Einigkeit ist etwas, das müssen wir aushandeln und das werden wir immer wieder aushandeln müssen und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb kann man aus unserer Sicht dieses Thema auch nicht einfach abhaken und sagen, ja, jetzt haben wir ein schönes Denkmal und alles gut, sondern wir müssen auch wach bleiben und wir müssen auch von uns Verantwortung übernehmen und etwas dazu tun, weil das nicht, man stellt sowas nicht hin und dann ist alles gut und die Dinge gehen ihren Gang, sondern wir müssen unseren Beitrag alle dazu leisten, wenn wir freiheitlich weiter leben wollen.
Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, ihr wollt ein Denkmal haben oder es wäre schön aus eurer Sicht, wenn es ein Denkmal ist, an dem man sich auch reibt, mit dem man sich auseinandersetzt. Und es reflektiert so ein bisschen euer Kollektiv, weil ihr euch im Kollektiv, so habe ich das verstanden, daran gerieben habt, wie das Denkmal aussehen kann. Oder habe ich den Bogen jetzt zu weit gespannt?
Also, dass wir uns jetzt im Kollektiv gerieben haben, ja, wir haben uns gerieben im Entwurfsprozess, wie das eben so ist, wenn man gemeinsam entwirft. Also da gibt es Ideen, da werden Ideen verworfen und das gemeinschaftlich ist natürlich per se schon ein anderes Arbeiten und Aushandeln, als wenn man das mit sich allein als individueller Künstler ausmacht. Also das ist vielleicht dann wirklich auch ein Punkt, dass unsere Arbeitsweise, so wie wir das angegangen sind, als ein Gemeinschaftswerk dann vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis geführt hat, als wenn das jetzt jemand einzeln gemacht hätte. Das kann schon sein. Also zu den weißen Transparenten ist vielleicht, also, oder es ist ganz interessant, es gibt so viele Aspekte, die jetzt im Zusammenhang mit dem Denkmal stehen oder die man besprechen und thematisieren könnte. Also das eine, was Micha angesprochen hat, dass wir das so interessant fanden, als es um weiße Transparente ging und dann eben auf diese Demonstration in China kam oder ja auch in Russland zum Beginn des Ukraine-Krieges, dass eben schon ein weißes Blatt ausreicht, um seinen Protest oder um seine Meinungsäußerung in die Öffentlichkeit zu bringen, je nachdem, wie eben das System, in dem man das tut, gestrickt ist, ist ein interessanter Punkt für uns gewesen. Aber was auch total interessant war mit den weißen Transparenten oder mit den Transparenten, die ohne Inhalt, war im Prinzip dann auch die Diskussion danach, die wir geführt haben, als wir diesen Wettbewerb gewonnen haben und dann in der Öffentlichkeit waren, uns natürlich auch in der Politik umtun mussten. Es ging dann darum, dass der Stadtrat das durchwinkt, dann musste man das ein oder andere Gespräch führen. Und was super interessant für uns war, dass ganz viele Leute nicht damit klargekommen sind, dass da nichts draufsteht. Also, dass wir sie quasi alleine lassen, dass wir sie nicht an die Hand nehmen und ihnen sagen, Leute, das Denkmal steht jetzt genau dafür. Also einer sagte zum Beispiel, also wenn ich das sehe, räumlich bekomme ich Beklemmungen, da fühle ich mich wie auf einer Pegida-Demonstration. Und da haben wir dann gesagt, ja, genau, weil das ist auch Teil, also das ist die Offenheit des Denkmals. Es geht auch gar nicht um die sogenannte gute und die schlechte Meinungsäußerung, sondern es geht um die Meinungsäußerung an sich. Und es geht für uns und unsere Gesellschaft, und also wir denken aktuell mehr denn je, bedeutet natürlich auch Freiheit, bestimmte Dinge auszuhalten. Also es bedeutet auch, die Meinung meines Gegenübers auszuhalten, die vielleicht mit meiner Meinung nicht konform geht. Also ich finde es ganz interessant, dass alle über Freiheit permanent sprechen, aber jeder die Freiheit so definiert, wie er sie fasst oder unter seiner Ausrichtung oder was auch immer. Und ich glaube, da ist es ein wichtiger Beitrag dieser Offenheit, die wir anbieten. Wir müssen rauskommen. Also wir müssen uns in jeder Hinsicht öffnen.
Darf ich einmal einhaken, weil das ist die entscheidende Frage, die uns am allermeisten erreicht hat, von Freunden, Familie, Bekannten, als wir erzählt haben, wir treffen euch heute hier. Es gibt weiße Banner, ja, aber wir haben jetzt gelernt, ihr habt das logischerweise mit Hintergrund und mit einem bestimmten Grund gemacht, aber sind diese weißen Banner dafür da, aus eurer Sicht, dass die beschrieben werden? Ist das vorgesehen? Habt ihr Angst davor, dass Graffiti-Sprayer kommen, da was draufsprühen? Wie steht ihr dazu? Habt ihr das diskutiert?
Haben wir schon mehrfach diskutiert. Wir haben keine Angst. Das ist natürlich ein Thema. Vielleicht auch speziell in Leipzig, keine Ahnung. Zuallererst sind es ja mal künstlerische Objekte, Skulpturen, die im öffentlichen Raum platziert werden. Da haben wir ja noch andere in Leipzig. Und in der Regel geht es da um einen Respekt. Also wir werden alles dran setzen, dass die so toll werden, dass man da auch nicht auf die Idee kommt, dass man da jetzt einfach mal unbedingt seine Spur hinterlassen muss, weil das macht man ja auch mit einer Plastik nicht, die woanders steht.
Also die sollen weiß bleiben aus eurer Idee her.
Die sind weiß, weil es genau um die Freiheit der Meinungsäußerung geht. Wir wollen da nichts festsetzen. Wenn wir da 2, 3 Ausgewählte oder wie die CDU das vorgeschlagen hat, 30% werden beschrieben, das ist ja absurd. Also weil dann hat man ja gleich eine gewisse Richtung auch festgelegt. Also das ist eben genau die Offenheit und die Freiheit, die auch das Gegenüber aushalten muss. Und wir finden, das läuft schon ziemlich gut jetzt mit der Diskussion, dass das genau ja intendiert war und dass wir merken, und da komme ich, glaube ich, doch nochmal auf diese kollektiven Prozesse, weil ich glaube, das Entwurfskollektiv und auch die Vorbereitungsprozesse, wo kommt das Denkmal hin, braucht die Stadt überhaupt ein Denkmal, auch die Initiative, dass Leipzig ein Denkmal braucht und nicht nur Berlin, das sind ja alles kollektive Prozesse und darum geht es ja auch, dass wir uns einfinden und das denken wir auch, kann man in dem Park wunderbar, wenn man sich da aufhält, man fährt vorbei an meinetwegen einen, an der Tischtennisplatte steht eins, dann gibt es da eine räumliche Situation, wo man vielleicht irgendwie zusammenkommt. Und dann kann man ins Gespräch kommen und es soll sozusagen auch ein lebhafter Erinnerungsprozess oder Auseinandersetzungsprozess angestoßen werden, damit unbedingt weiß, also da kommt nichts drauf.
Das war wirklich, also mein erster Impuls war, als ich das gesehen habe, ja, es gibt auch die Freiheit her, sie im Endeffekt beschreiben zu lassen.
Ja klar, aber damit nimmst du den anderen die Freiheit. Also dann nimmst du dir dein Stück raus und was, also dann schreiben alle übereinander und ja. Wir werden sehen. Also Angst haben wir jetzt nicht davor, aber es ist auf jeden Fall ein Thema.
Also es ist auch eine Diskussion, die natürlich sofort über uns gerollt ist, ganz klar. Also als wir im Prinzip, als wir dann im Kreuzverhör der Politik waren, war das die erste Frage. Also muss jetzt die Stadt Leipzig jedes Jahr Millionen aufbringen, um diese Transparente weiß zu halten? Also wie gesagt, wir sehen das als Denkmal. Das ist aus unterschiedlichsten Entwürfen, Gründen so entworfen, wie es da jetzt abgebildet ist. Aber wir haben zum Beispiel dann auch in der Diskussion darüber gesagt, wir können es uns total gut vorstellen, dass mit dem Denkmal gearbeitet wird. Also wir wollen ja auch ein Denkmal neuen Typs schaffen. Ne? Also wir wollen nicht das Reiterstandbild schaffen, wo man irgendwie ehrfurchtsvoll um den alten Fritz marschiert, darum geht es nicht, sondern das soll schon ein Denkmal verstreut im Leben der Menschen sein. Und wir können uns total gut vorstellen, dass da temporär irgendwas mit passiert. Also dass vielleicht jedes Jahr das bespielt wird, Projektion oder andere reversible Sachen. Aber es muss, um zu funktionieren, zumindest so zu funktionieren, wie wir uns das gedacht haben, muss es immer wieder in diesen Zustand gebracht werden.
Michael? In dieser Hinsicht steht das Denkmal vielleicht auch für die Verletzlichkeit unserer Demokratie. Oder in dieser Diskussion wird uns immer diese Karte zugeschoben, habt ihr nicht daran gedacht und ihr seid ja dann verantwortlich und ihr habt dann dafür gesorgt, dass die Stadt das wieder putzen muss. Aber eigentlich liegt der Ball ja aus unserer Sicht bei uns allen, ne? Dass wir alle, wenn wir es denn gut finden und Freiheit gut finden, alle dafür sorgen oder alle achtsam sind zu sagen, das ist uns wichtig und deshalb passiert es nicht, im besten Falle. Ne? Also ich würde nicht so sehr von Angst sprechen wollen, aber einfach von Achtsamkeit und von Aufmerksamkeit. Und wir können das nicht garantieren, ne? Aber wenn wir sozusagen ein safes Denkmal entworfen hätten, was alle sagen, ist super, und aber am Ende hermetisch ist und keine Diskussion mehr auslöst, dann hätte ich das ein langweiliges Denkmal gefunden.
Wir fragen uns ja auch selber mal bei dem Podcast so ein bisschen 35 Jahre danach, warum reden wir immer noch über das Thema Ost-West? 35 Jahre danach jetzt mal auf euer Denkmal bezogen. Nicht ein bisschen spät, dass das kommt? Es ist klar, wer jetzt antworten soll.
Naja, wir wissen ja eigentlich alle selber, dass Dinge erstmal einen gewissen Abstand brauchen, um reflektiert werden zu können oder anders reflektiert werden zu können. Ich glaube, der differenzierte Blick auf die Ereignisse, der ist erst nach einer etwas längeren Zeit möglich. Und ich glaube, wenn man eher damit angefangen hätte, wäre es was anderes geworden. Also es ist halt auch ein Kind seiner Zeit, also im Jetzt entstanden. Und es weist in die Zukunft, oder da haben wir uns bemüht, dass es sozusagen auch über Leipzig hinaus weisen kann. Und vielleicht ist das auch die Offenheit, die wir versucht haben einzuschreiben, dass jemand, der aus einem anderen Land hierher kommt, damit was anfangen kann. Ein junger Mensch, der die Wende gar nicht erlebt hat, was damit anfangen kann. Und in dem Sinne vielleicht auch diese Bespielung. Ne? Das ist schon nutzbar auch. Ne? Man kann das irgendwie, keine Ahnung, Schulen können da Videoprojektionen drauf machen oder so. Also so temporäre Nutzung können wir uns wunderbar vorstellen, weil es ja auch nach wie vor so eine gewisse Vermittlung braucht. Also wir wollten auf jeden Fall ein Kunstwerk oder ein Denkmal machen, was nicht ellenlange Beschreibungen daneben braucht. Und trotzdem gibt es diesen Aspekt, dass man damit arbeiten kann, ne? Dass es irgendwie sich in die Stadtgesellschaft und auch die Jugend zum Beispiel sich damit verbinden kann. Und da braucht es wiederum Gespräche. Aber du hattest eigentlich eine andere Frage gestellt.
Ja, vielleicht soll ich dann nochmal anknüpfen. Ich glaube, die Frage nach dem Zeitpunkt erübrigt sich, weil das zwangsläufig, wenn das ein Thema wird, an die Oberfläche kommt. Und im Moment ist es soweit, wenn man die Presse verfolgt in den letzten Jahren, dann gibt es viele Rückblicke und Diskussionen darüber, auch über das Selbstbewusstsein Ostdeutschlands. Und ich glaube, da wird es auch noch viel Diskussion nach vorne geben. Und ich glaube, dass unser Denkmal das Selbstbewusstsein in Leipzig unterstreichen wird, weil Menschen aus der ganzen Welt hierher kommen, unter anderem sicher auch aus Ländern, die sich genauso einen Glücksfall wünschen werden. Ich denke immer, Jetzt kracht es gerade in Marokko. Die Jugend geht auf die Straße oder die Jüngeren gehen auf die Straße. Wenn das Beispiel in Leipzig in der Welt bekannter wäre, ne, würde man bei jeder Revolution sich fragen, wie können wir ohne Gewalt Veränderungen in die Welt bringen? Und dieses Selbstbewusstsein würde ich mir in Leipzig und Ostdeutschland noch viel mehr wünschen, zu sagen, ja, wir haben das geschafft und wir denken gemeinsam drüber nach, an was das liegt. Und ob das ein Friedensforschungsinstitut in Leipzig ist oder wie auch immer, die Energie in dieser Stadt ist da und daraus kann man durchaus auch Visionen für die Zukunft schöpfen und sich wirklich auch als Vorbild sehen.
Euer Freiheits- und Einheitsdenkmal, ich sag nochmal den ganzen Namen, wirkt gerade so ein bisschen wie so ein Ausrufezeichen oder wie so eine Betonung nochmal darauf, wenn wir daran denken, 35 Jahre nach der Einheit sind wir noch ein Land, was aus Sicht vieler noch nicht zusammengewachsen ist, also sind wir wieder beim Thema Einheit. Es betont etwas Freiheit, was gerade auch von verschiedenen Seiten versucht wird auszuhöhlen. Wie seht ihr das?
Das ist doch eine gute Antwort auf die Frage, wieso das jetzt kommen muss, das Denkmal. Also mir fiel jetzt noch dazu ein, da sind ja, haben sich ja viele Menschen auf den Weg gemacht, auch den Weg für so ein Denkmal zu bereiten, ne? Und da gibt es ja unheimlich viel Engagement und Grund auch. Und das fällt ja nicht einfach vom Himmel, so ein Wettbewerb und so ein Denkmal. Da gibt es ja Gründe und Aktivitäten und demokratische Prozesse, dass wir jetzt dahin gekommen sind. Und jetzt ist es sozusagen noch, das ist vielleicht die Vermittlung auch, die ich vorhin meinte, das ist ja oft so passiert, dass manche das Gefühl haben, ihnen wird was vor die Nase gesetzt und sie haben nichts damit zu tun. Und das, denke ich, hat aber auch was damit zu tun, wenn man sich nicht auf den Weg macht, ins Gespräch zu gehen oder sich zu informieren, weiß man natürlich auch nichts davon oder bringt sich sozusagen nicht ein als Teil der Gesellschaft in dem Falle. Und da sehe ich noch ein großes Feld, dass das sozusagen eine Akzeptanz ist und dass klar wird, hier geht es irgendwie um den Respekt, den alle auch voreinander haben.
Ist es das, was dieses Denkmal im Endeffekt auch leisten soll? Wir haben schon gehört, erinnern, ins Gespräch kommen. Was sollte ein Denkmal heutzutage leisten können?
In allererster Linie hoffen wir, dass wir zuerst mal einen schönen Raum, eine angenehme Atmosphäre schaffen oder angenehm, inspirierend vielleicht eher als angenehm. Also wir wollen etwas schaffen, was man spürt, ne, und nicht sozusagen zuerst mal gleich über den Kopf. Also jeder hat ja eine andere Wahrnehmung, ne? Aber das ist sozusagen ja bei Gestaltung so ein Basic. Ich hab irgendeine Form, ich habe irgendwas, was man wahrnehmen kann, ne? Wir werden da auch räumlich versuchen, interessante Räume über unsere Streuung zu bauen und zu gestalten. Das ist eine Ebene. Und die nächste Ebene ist hoffentlich, dass sich dieses Denkmal nicht sozusagen von heute auf morgen total dechiffriert. Also ich würde mir wünschen, wenn man immer wieder, wenn man da hingeht, auch noch über Jahre etwas Neues entdecken kann, weil ich das eigentlich gut finde, wenn eine Gestaltung oder ein Entwurf, wenn Kunst das leistet.
Du hast es gerade selber schon gesagt. Du würdest dir wünschen, oder es soll entstehen ein positiver Raum. Passt es zu den Diskussionen, die da gerade drüber geführt werden? Ich meine, das Ding ist ja noch nicht mal angefangen mit Bauen. Und schon wurde, ihr habt ein paar Sachen gesagt, wurde heftig darüber diskutiert. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Im Prinzip, wir haben dann schon für uns gesagt, das ist eigentlich schon Teil des Denkmals. Also die ganze Diskussion darüber ist eigentlich schon das Denkmal. Also wir sind im Denkmalprozess. Es steht noch nicht da, aber es wird darüber gesprochen. Beziehungsweise das Interessante ist ja auch, dass alle Menschen, die damit konfrontiert werden, mit der Idee konfrontiert werden, wobei natürlich die Informationen, die da fließen, unterschiedlich sind. Die einen bleiben an der Oberfläche, die beurteilen das an einem Bild, die anderen tauchen tiefer ein. Aber jeder, der damit konfrontiert wird, verhält sich dazu. Und durch dieses Verhalten entsteht schon wieder was. Also das, es gab ja eine Ausstellung, es gab am Rande dieser Ausstellung Diskussion, es gab an anderer Stelle Diskussion. Und es ist immer interessant, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, die irgendwie an der Oberfläche erstmal hängen und dann schafft man es aber, drei Sätze zu wechseln und tiefer zu gehen, dann lösen sich die Dinge sofort auf. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt dieses Denkmals, dass wir im Gespräch bleiben müssen. Also dass wir die Dinge ausverhandeln müssen, weiterhin ausverhandeln und das in einer friedlichen Form. Und ich finde, das ist aktuell die wichtigste Botschaft überhaupt. Also wir können uns nicht alle zurückziehen und jeder macht seine Sache und wir bewerten uns aus der Ferne, sondern wir müssen an so einem öffentlichen Ort zusammenkommen und die Dinge ausverhandeln.
Diskussion, Denkmalentstehungsprozess, das haben wir jetzt alles hinter uns. Der nächste Punkt wird sein, am 9. Oktober wird der Grundstein gelegt von diesem Denkmal. Und es ist nicht ein profaner Grundstein, irgendwie ein Steinchen in der Erde, sondern es wird auch schon was Besonderes. Vielleicht könnt ihr uns schon ein bisschen was verraten.
Ja, wir haben ja die große Herausforderung, dass sozusagen das, was heute die Oberfläche des Platzes bildet, wenn die Parkgestaltung kommt, nicht mehr da sein wird. Also wäre es ein bisschen unsinnig, da jetzt irgendwas zu verbuddeln oder irgendwas schon hinzubauen und die Bagger bauen dann drumherum. Daher war die Idee für den Entwurf des Grundsteins, etwas zu nehmen, was wie so eine Nadel im Navigationssystem den Ort markiert und aber schon anklingen lässt, was passiert und auch Informationen liefert. Und ich verrate jetzt nichts, es sei denn, Dirk will was verraten.
Gern, Dirk möchte was verraten.
Es gibt mittlerweile das etwas spröde Wort der Informationsskulptur. Wir schaffen eine, oder wir haben, es steht ja schon da, ist ja noch verhüllt, also es ist eine Skulptur, die, was die Farbigkeit und das Material anbetrifft, auf das hinweist, was hier kommen soll, aber ganz ausdrücklich nicht ein Teil des Denkmals ist, also kein vorweggenommenes Denkmal. Also da wird jetzt kein einzelnes Transparent stehen oder kein einzelnes Banner, so wie sich das manche schon gewünscht haben, sondern es wird was anderes sein, aber es gibt eine klare Verwandtschaft, wo die Reise hingeht. Und es gibt, Bea hat ja ganz am Anfang darauf hingewiesen, da auf dem Bild links unten in der Ecke, es gibt diese wichtigen Kalenderdaten, die auf diese Ereignisse hinführen und die dann verstreut werden soll. Und es gibt eben dieses eine wichtige Datum im Bezug auf Leipzig, nämlich den 9.10. Und dieses Datum wird wesentlicher Teil dieses Grundsteins sein.
Das Schöne ist, alle die, die diesen Podcast hören werden, also die nicht heute hier Gäste sind, die werden sich das schon anschauen können, denn der Podcast ist dann veröffentlicht, wenn auch schon der Grundstein zu sehen sein wird.
Und wir haben jetzt ganz viel über Daten gehört, 9.10. zum Beispiel. Die wichtigste Frage ist, wann steht denn das Denkmal?
Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Also es gibt Ziele, ne? Es gibt ja auch wieder wiederkehrende Jubiläen. Also wir hatten ja letztes Jahr 35 Jahre, 9.10.89. Es kommt irgendwann 40 Jahre, 9.10.89. Und es gibt vielleicht einen Hinweis darauf, wie die Ziele gesetzt sind. Das Entscheidende ist, Grundlage für unser Denkmal ist natürlich der Park. Also ohne den Park kann es kein Denkmal geben. Wir können das Denkmal nicht vorwegnehmen. Und so einen innerstädtischen Park zu realisieren an so einem Ort, wo ringsherum gebaut wird, ist eine logistisch aufwendige Sache. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist noch nicht ausverhandelt. Alles sind in Gesprächen, dass das natürlich möglichst schnell realisiert wird, aber man kann es jetzt noch nicht zweifelsfrei sagen, wann das sein wird.
40 Jahre Wiedervereinigung, 50 Jahre Wiedervereinigung, das kommt ja alles noch.
Ja, natürlich, irgendwann, also uns ist natürlich schon dran gelegen, dass irgendwie dann demnächst auf die Reise zu bringen, ne? Weil irgendwie geht ja dann auch der Drive verloren, der in so einem Projekt steckt. Das würden wir schon gerne aufrechterhalten.
Jetzt haben wir ganz viele Fragen gestellt. Ich hoffe, es waren nicht zu viele. Es war ein bisschen frisch. Ich würde mal ins Publikum blicken. Kurzes Handzeichen. Können jetzt ja die Diskussion noch mal ein kleines bisschen aufmachen. Hat noch jemand eine Frage dazu? Oder wenn nicht, dann haben wir es offensichtlich auch erschöpfend gestellt. Ich komme mal kurz hin mit dem Mikro.
Ja, ich gehe mal davon aus, also ich komme aus Japan, bin Tourist, habe gehört, in Deutschland war die friedliche Revolution, Deutschland ist vereinigt und der Kernpunkt war Leipzig. Ich kann etwas Deutsch, komme hierher oder wäre hierher geleitet und dann sage ich mir halt, was ist hier los? Wieso sind hier weiße Banner? ein paar Zahlen, wie Sie unten gesagt haben, woher weiß ich, was an dem Tag passiert ist. Ich hätte gern gewusst, wer hat das geleitet in Leipzig? Was waren die führenden Kräfte, die die friedliche Revolution angeleitet haben? Wie viele Menschen sind hier gewesen? Was ist insgesamt hier passiert? Und für mich ist das jetzt nie erkennbar. Es müssten irgendwo vielleicht auch Bilder sein oder irgendwelche Schriften, wo ich das draus erkennen kann.
Ja, die Frage ist berechtigt, gibt es ein Informationszentrum rund um das Denkmal? So wie es vielleicht auch beim Holocaust-Denkmal in Berlin der Fall ist.
Kein Informationszentrum, aber es gibt ja die wunderbare Stiftung der Friedlichen Revolution. Und da haben wir natürlich dann auch gerade bei den Kalenderdaten, kann man dann auf die Webseite gehen, die noch anzulegen ist und sich da Informationen holen. Also das haben wir schon mitgedacht, dass man dann sozusagen, das ist eine Oberfläche und man geht dann aber in eine Tiefe hoffentlich, weil man sich interessiert, weil man über die Daten stolpert oder auch über die Transparente und dann denkt, warum ist das hier? Dann gibt es aber Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Also darum kümmern wir uns oder kümmern sich andere schon längst drum. Also über die Webseite Stiftung kriegen Sie schon sehr viele Informationen auf jeden Fall.
Also für uns ist es eben wirklich wichtig, dass es, wie Micha vorhin schon sagte, dass wir ein räumlich, körperlich erfahrbares Denkmal schaffen wollen. Also ja auch ein Denkmal, um das man nicht drumherum geht, sondern durch das man hindurchgeht oder man befindet sich innerhalb des Denkmals. Also es geht uns schon darum, erstmal ganz abstrakt körperliche Gefühle zu initiieren, die dann dazu führen, dass man sich näher mit der Thematik auseinandersetzt. Also wir wollen auf gar keinen Fall ein Erklärdenkmal schaffen. Also dazu denken wir auch, ist in den heutigen Tagen der totalen Informationsgesellschaft, das ist einfach nicht mehr erforderlich. Also wenn wir unseren Kindern irgendwas erklären wollen, dann liefern die uns meistens schon die Erklärung, weil sie es schon vorrecherchiert haben. Also das ist vielleicht nicht mehr in dem Fall erforderlich.
Gibt es weitere Fragen oder gibt es noch eine Antwort?
Ja, ich wollte noch mal kurz Dirk da in der Aussage bestätigen, dass es die Frage, warum braucht man jetzt so ein Denkmal? Ne? Es gibt hier die Bestrebung, an einem Ort mit dem Gedenken daran zu verbinden. Ne? Man kann ja auch quasi ortlose Ideen zur Erinnerung schaffen. Wir haben Feiertage, ne? Aber ich glaube, diese Orte, an denen man in Zustände kommt, ob sie jetzt positiv oder negativ sind, die werden auch immer weniger, ne? Weil quasi der öffentliche Raum quasi auch an Qualität verliert, wenn wir nicht aufpassen. Und diese Chance, glaube ich, nutzt dieses Denkmal, dass es wirklich einen Ort gibt, wo man hingehen kann und unter einem gewissen Thema sich Dingen aussetzen kann. Aber man wird auch zufällig damit konfrontiert. Wir haben das immer auch als einen Park gesehen, wo Familien im Sommer grillen. Und vielleicht, wenn man grillt und dann in so einem Raum von Transparenten sitzt, man denkt, ah, schön, dass wir in Freiheit leben und uns hier treffen können und genau das machen, was wir hier gerade machen. Also diese Balance, wenn die gespürt würde, das wäre toll.
Ich würde vielleicht noch auf einen Aspekt hinweisen, der auch so ein bisschen in Ihrer Frage steckte, weil wir oft damit konfrontiert werden, mit diesen Fragestellungen. Ich glaube, du hast es auch ganz am Anfang gesagt. Ja, was sollen denn jetzt die Transparente? Also am 9.10. gab es doch überhaupt gar keine Transparente. Und überhaupt in Leipzig, wir haben schon dieses Denkmal, wir haben schon jenes Denkmal und wir haben dann noch ein Denkmal. Wozu braucht es jetzt dieses Denkmal? Und ich glaube, das ist so ein bisschen leicht missverständlich, dass dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal natürlich in Leipzig steht und das Thema Leipzig sich sofort drüber legt. Also die Leipzigerinnen und Leipziger sind der Auffassung, dass das Denkmal ein Leipziger Denkmal ist. Und das ist es natürlich genau nicht. Also es soll in keinster Weise die Vorgänge am 9.10. abbilden. Es ist ja ein nationales Denkmal. Also der Bundestag hat irgendwann beschlossen, dass es dieses Denkmal geben soll. Und alle anderen Orte in der ehemaligen DDR haben sich jetzt nicht so stark angeboten wie Leipzig. Aber das Denkmal wäre natürlich in Plauen oder in Dresden ganz genauso vorstellbar. Und deshalb ist eben dieses Abstrakte, oder wir sehen auch die Offenheit des Denkmals natürlich auch dafür, dass sich alle, die irgendeinen Bezug dazu haben, sich damit identifizieren können oder auch damit in Kontakt treten können. Also ich sage es nochmal, ich war 16 Jahre in Karl-Marx-Stadt und es ist auch mein Denkmal. Ne? Ich habe mit den Leipzigern gar nichts zu tun gehabt, mit den 70.000 und so weiter. Das hat mich ehrlich gesagt auch damals nicht so interessiert. Aber es ist auch für mich und es ist auch für die in Mecklenburg-Vorpommern, die überhaupt nicht demonstriert haben.
Das stimmt nicht.
Oder nur im kleineren Maße.
Wir haben im Podcast eine Folge, da waren wir in Waren an der Müritz, da wurde auch demonstriert.
Ich möchte mich sofort entschuldigen, das war jetzt eine schwierige Aussage von mir.
So, gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Da sehe ich eine.
Also ich habe noch mal eine Frage und zwar finde ich, dass es auch ein sehr ästhetisch schönes Denkmal geworden ist. Und könnt ihr noch ein bisschen erklären, was wir da eigentlich für 50 Bannerfahnen, Transparente auf dem Platz stehen haben und auch diese wunderbare Faltung, die die einzelnen Transparente ja haben. Dazu würde ich gerne noch ein bisschen was hören.
Was Sie alles sehen hier.
Dirk hat es schon erwähnt, diese Metallskulpturen sind quasi Unikate. Aber so wie unser Modell eine gewisse Stellvertreterfunktion hatte und oft missverstanden wurde, weil es sehr abstrakt den Park dargestellt hat, den es noch gibt, scharren wir im Entwurfsteam schon mit den Hufen, diese Metallskulpturen weiter auszugestalten. Also die Richtung geht in Faltung. Wir wollen sozusagen diesen Material quasi, was ja Textilien und meistens Papier, Pappe oder leichte Holzplatten waren, in eine gestalterische Form übertragen. Aber das wird auch noch eine große gestalterische Aufgabe für uns. Also das sind durchaus noch Dinge, wo wir gerne weiter dran arbeiten wollen.
Also es geht, wie man ja jetzt vielleicht an anderen Aspekten schon gemerkt hat, es geht um den Grad der Abstraktion. Also wie weit kann man die Abstraktion treiben, um es noch als den Urtyp der Meinungsäußerung sichtbar zu machen. Das interessiert uns. Also wir wollen natürlich keine natürlichen, realistischen Abbildungen. Also dann hätten wir Besenstiele und Textilien dahingestellt. Darum geht es nicht. Das interessiert uns total. Und was bei der Faltung noch so ein bisschen im Hintergrund schwebte, so, also weil es um die Ästhetik geht, ist natürlich, dass Faltungen und gefaltetes Metall in der Gebrauchskunst der DDR eine große Rolle spielte. Also wir kennen ja alle die Fassade der Blechbüchse und ähnliche Beispiele von serieller, gefalteter Architektur oder Skulptur. Das ist schon was, was irgendwie so im ganz hinten im Kopf da noch mit rumschwebt. Aber wir arbeiten daran, auszuloten, was mit Metall möglich ist, wie das gefaltet werden kann, wie das gefügt werden kann. Also das wird ganz entscheidend für das Denkmal sein, wie die Skulpturen im Einzelnen wirken.
So, hier hinten ist schon die nächste Frage.
Ich wollte gerne noch eine Sache kurz ergänzen.
Bitte.
Also das sind, sieht man hier in dem Bild, so überhöhte Dimensionen und uns ist es aber auch wichtig, mit den Faltungen dann so eine Individualisierung noch vorzunehmen. Also dafür ist es eben auch, das Unikate ist gefallenes Wort, das heißt, jedes ist ein Einzelstück und mit diesen verschiedenen Faltungen schaffen wir halt auch noch eine Individualisierung. Das ist uns auch wichtig, weil es sind ja sozusagen keine Massenphänomene gewesen, sondern der Einzelne hat seinen Beitrag geleistet.
Es gibt ja noch ein anderes Denkmal in Deutschland, wo man durchgehen kann. Das sind die Stelen in Berlin, das Holocaust-Denkmal. Hat natürlich eine ganz andere Bedeutung und Ausstrahlung. So. Und zu Beginn war ja die Befürchtung, dass die Stelen auch beschmutzt, besprayt, verunstaltet werden könnten. Die Befürchtungen haben sich weitgehend als unbegründet erwiesen. Da gibt es offenbar eine Aura, die die Menschen davon abhält. Rechnet ihr auch mit einer solchen Aura, die zumindest die Sprayer der Südvorstadt davon abhalten?
Okay, die Frage hatten wir ja eigentlich schon mal gestellt und beantwortet, aber
sehr gute Frage, weil wir natürlich auch an dieses Denkmal gedacht haben im Entwurfsprozess. Natürlich nicht aufgrund der geschichtlichen Verbindung, sondern einfach als gutes Beispiel, wie man Räume schafft in einer Dimension, die beeindrucken oder die körperliche Gefühle nach sich ziehen. Also das, Das ist ja genau der Punkt. Wenn ich durch das Holocaust-Mahnmal marschiere, komme ich natürlich in eine ganz andere Gefühlswelt, wie wir uns das für unser Denkmal vorstellen. Aber wir wollen eben, dass es räumlich, dass man sich darin befindet und dass es in jedem was auslöst. Und natürlich hoffen wir, dass das so stark ist, dass gar niemand auf die Idee kommt, dass man das jetzt benutzt wie ein Verkehrsschild und jeder seinen Sticker da drauf klebt, wie er lustig ist und wir dann überall irgendwas von Chemie Leipzig lesen müssen.
Sie haben ja die Aufenthaltsqualität auch so betont. Und ich hätte nur die Frage, ist das nur für schönes Wetter oder gibt es auch einen Bereich, wo man sich ohne Regenschirm im Regen aufhalten kann?
Okay, hätte das Wetter die Demo am 9. Oktober 1989 verhindert?
Nee, das ist genau, also der Demokratie oder um die Demokratie muss man bei jedem Wetter kämpfen. Also es gibt kein Dach für die Schönwetterdemokratie, für die Schlechtwetterdemokratie. Wir müssen immer am Start sein.
Allwetterdemokratie.
Allwetterdemokratie. Allwetterfreiheit.
Ja. Ich gucke nochmal rum und sehe kein. Doch,
da hinten gibt's
noch ein Handzeichen.
Ich laufe mal schnell.
Ich habe also keine Frage, sondern eigentlich nur einen Kommentar. Also ich sehe das Denkmal, wenn ich jetzt hier so mit euch und allen hier so sitze, als auch ein Denkmal für Banner, Fahnen und Transparente. Also sozusagen die in den Bannern und Transparenten wird hier auch nochmal ein Denkmal gesetzt. In dem Denkmal.
Kopfnicken? Ja. Kopfschütteln?
Ja.
Ja, vielleicht kann man damit wirklich einem Gedanken anknüpfen, der nach vorne blickt, der uns natürlich wichtig ist. Und zwar ist das die Frage, wie wehren sich Menschen in zukünftigen Gesellschaften über welches Medium? Ne? Müssen wir da quasi drüber nachdenken und sind Bannerfahnen, Transparente die letzte Form gewesen, eine Diktatur zu kippen und in Zukunft werden das andere sein? Das ist etwas, was natürlich mitschwingt.
Dann fange ich an und sage schon mal vielen Dank an Bea Meyer, Dirk Lemmel und Michael Greschak, dass ihr heute Abend unsere Gäste wart und mit uns auf dem Leuschnerplatz hier, wo das Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen soll, mit uns ein bisschen noch darüber diskutiert habt, wie das mal aussehen soll irgendwann. Dankeschön.
Vielen Dank auch an Sie, liebes Publikum, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Stiftung Friedliche Revolution, dass wir, und das ist für uns auch so ein bisschen emotionaler Moment gerade, weil es ist die letzte Folge dieser Staffel, dass wir das machen durften. Vielen, vielen Dank. Viele Menschen treffen konnten, unterwegs waren, vor allem in Ostdeutschland, nicht nur hier in Leipzig, sondern in ganz, ganz vielen Orten viele spannende Menschen treffen konnten, die vor 1989 was bewegt haben, aber auch heute noch was bewegt haben mit dem, was sie tun und mit dem, was sie sagen. Vielen, vielen Dank dafür.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.